Ich möchte heute Morgen über einen Vers sprechen, und diese Bibelstelle ist die bekannteste Stelle in der Bibel weltweit. Fast jeder Christ kennt diese Bibelstelle, zumindest jeder Christ, der sich einmal mit der Bibel auseinandergesetzt hat. Diese Bibelstelle wird sehr oft wiederholt, und das ist die meist wiederholte Bibelstelle. Jedes Kind in der Sonntagsschule kennt diese Bibelstelle. Ich mache es nicht so spannend. Diese Stelle ist in Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 16. Das ist die Liebesgeschichte Gottes mit uns Menschen. Und ich möchte heute Morgen ganz kurz auf diese Bibelstelle eingehen. Diese Bibelstelle steht in Johannes Evangelium und nirgendwo. Johannes Evangelium, wir haben vier Evangelien, beziehungsweise ein Evangelium, und dieses Evangelium haben vier Menschen geschrieben. Und jeder so aus seiner Perspektive. Matthäus hat eine Perspektive geschrieben, und das Evangelium und das, was für ihn wichtig war, um seine Zuhörer zu erreichen, hat er uns aufgeschrieben. Markus ebenso, Lukas ebenso und Johannes ebenso. Das heißt, wir haben ein Evangelium von vier Evangelisten geschrieben, und Johannes ist ein Jünger Jesu gewesen. Er erlebte Jesus, er lebte mit Jesus, er hat mit ihm gegessen und getrunken, und er legte sich oft zu seiner Brust. Und er nennt sich nie Johannes, sondern er sagt, der Jünger, den Jesus lieb hat. Ich habe einmal Johannes so ungefähr gefragt. Ich meine, ich frage die Bibel, ja. Ich kommuniziere mit dem Wort Gottes, und das ist wichtig. Dieses Buch ist nicht ein totes Buch. Die Bibel ist das lebendige Wort Gottes. Und wer mit dem Wort Gottes zu tun haben will, oder wer das Wort Gottes liest, so ist es besser, der ist gerade mit Gott in Kommunikation. Der muss damit rechnen, dass Gott zu ihm redet. Das Wort Gottes ist das geschriebene Wort Gottes. Das ist die Stimme Gottes. Und Johannes sagt in seinem Evangelium, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und wenn ich manchmal solche Fragen an die Bibel stelle, Johannes, warum nennst du dich so? Warum sagst du, der Jünger, den Jesus lieb hatte, hatte Jesus die anderen nicht lieb? So stelle ich manchmal kritische Fragen. Und wenn ich so recht Johannes verstanden habe, Johannes hat übrigens Johannes Evangelium geschrieben, drei Briefe und Offenbarungsbuch. Das heißt, er hat fünf Bücher geschrieben, und die sind alle im Neuen Testament zu finden und zu lesen. Und wenn ich seine Briefe lese, er schreibt viel von der Liebe. Und dann frage ich mich, warum, Johannes, sagst du das? Und dann sehe ich, wie oft Johannes von der Liebe spricht. Und ich habe so eine gewisse Antwort, mit der ich so langsam zufrieden bin. Ich glaube, Johannes lag sich oft nah an dem Herz Jesu Christi. Er war sehr nah an seinem Herz, und er hat sein Herz klopfen gehört. Er hat gehört, wie Gottes Herz für die Menschen klopft. Und manchmal kannst du so nah sein wie Judas an Jesus, und du hörst nie sein Herz klopfen. Leider gibt es diese Gefahr in der Welt. Viele nennen sich nun mal Christ. Ich habe mich mein Leben lang Christ genannt, bis ich eines Tages mit Jesus Christus persönlich konfrontiert wurde. Dann habe ich gesehen, ich war ein Aramäer, aber kein Christ. Ich war ein stolzer Aramäer. Ich war so ein Petrus, der alle Ohren für Jesus vielleicht abgehauen hätte. So ein Fanatiker war ich. Aber ich war nicht gläubig. Ich hatte nicht eine persönliche Beziehung mit Jesus. Und ich habe gedacht, das ist Christ sein. Wenn ich andere für... Ich war ein christlicher Dschihadist. Ich war bereit, für Jesus alles zu tun. Ich habe noch Brüder in der Familie, die sind genauso schlimm wie ich gewesen. Die sind immer noch so drauf. Und die behaupten, wir sind Christen. Jeder, zumindest Aramäer, wie ich war, behauptet, ich bin Christ. Aber hast du eine echte Konfrontation, eine persönliche Konfrontation mit Jesus Christus gehabt? Oder geht mal auf der Straße hier in Deutschland. Wie viele Menschen würden sagen, wir sind Christen? Das heißt, Judas war ein Jünger Jesu, aber ebenso Johannes. Aber Judas hörte dieses Herzklopfen von Jesus nicht. Er lag sich nicht an seinem Herzen. Und diese Stelle in Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 16, die bekannteste Stelle in der Welt ist, oder Bibelvers, die kommt nur in Johannes vor. Und da heißt es wie folgt: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe oder geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist eine Bibelstelle. Diese Bibelstelle. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Diese Bibelstelle fasst das ganze Evangelium und Gottes Plan zusammen. Das ist eine Bibelstelle. Wenn jemand dir sagt, kannst du mir bitte das Evangelium einmal zusammenfassen, du darfst diese Bibelstelle zitieren. Somit hast du das ganze Evangelium zusammengefasst. Und diese Bibelstelle öffnet uns das missionarische Herz Gottes. Gott ist der erste Missionar in der Welt gewesen. Nicht Paulus, nicht Mose, nicht David, nicht Petrus, auch nicht der arme Husam. Jesus kam und hat Gott offenbart. Er hat Gottes Herz geöffnet und Gott ist der erste Missionar. Der Herr, der zu uns kam und die Verlorenen gesucht hat. Und heute möchte ich auch mein Thema so nennen. Gottes Antwort auf die Menschen. Gott antwortet mit Liebe auf uns. Und diese Bibelstelle öffnet uns das Gottes oder das Herz Gottes, das missionarische Herz Gottes. Und das ist die Antwort auf den Zustand der Menschen. Nirgends in der Welt antwortet man auf Hass mit Liebe, Freunde. Aber nirgends auch auf Ungerechtigkeit mit Liebe. Wer antwortet auf Hass mit Liebe? Wer antwortet auf Ungerechtigkeit, wenn dir Ungerechtes getan wird? Antwortest du mit Liebe? Oder in der Regel in der Welt zumindest? Vielleicht tun dies Christen, aber in der Welt, ist das die Regel? Antworten Menschen auf Hass und Ungerechtigkeit mit Liebe oder auf Feindschaft mit Liebe? Tut dies die Welt? In der Welt sieht es so aus, der Große benutzt der Kleine als Sklave. Und auf Fehlverhalten antwortet man in der Welt mit Sanktionen oder mit Krieg. Wer ein Land reagiert nicht so richtig oder verhält sich nicht gerade so richtig, dann geht der Große hin und antwortet mit Krieg oder Sanktionen, wie wir das zum Beispiel jetzt in Syrien sehen. Das ist die Antwort der Welt auf bestimmtes Verhalten. Aber jetzt stelle ich eine Frage. Wie hat Gott auf uns geantwortet, als wir uns verfehlt haben? Wie hat Gott auf unser Zustand geantwortet? Wie hat er reagiert? In der Welt gibt es Liebe nach, Sympathie und Antipathie. So antwortet die Welt auf bestimmte Zustände. So reagiert die Welt aufeinander. Die Bibel sagt uns aber, also hat Gott die Welt geliebt. Jetzt stelle ich erstmal eine Zwischenfrage. Wer ist denn die Welt? Die Welt kann zum Beispiel hier unser Globus sein. Die Wälder, das Wasser, das Trockene, das könnte die Welt sein. Die Welt kann aber auch heißen, dass das System der Welt, dieses sündige System der Welt. Aber die Welt kann auch bedeuten, dass die Menschen sind, die hier auf dem Globus leben, unter dem sündigen System leben. So, was meint jetzt diese Bibelstelle, wenn sie sagt, also hat Gott die Welt geliebt? Gott hat die Menschen, die alle in der Sünde gefallen sind, geliebt. Und die Bibel sagt uns, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Liebe Freunde, wenn wir jetzt über Sünde nachdenken, Sünde heißt nicht, ich habe gemordet. und deshalb bin ich Sünder, sondern Sünde bedeutet, ich habe das Ziel nicht getroffen. Das heißt, immer wenn ich etwas tun will, habe ich das Ziel verfehlt. Und deshalb sagt uns die Bibel, das Ziel ist, dass wir Jesus treffen und nicht, dass wir versuchen, irgendwie besser werden. Und die Bibel sagt uns, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, niemand von uns hat das Ziel getroffen. Jeder von uns ist als Sünder geboren. Jeder von uns ist als Sünder zur Welt gekommen. Meine Eltern haben mich nicht als Christ geboren, wie ich es immer verstanden habe. Sie haben mich als Aramäer geboren, aber nicht als Christ. Das ist eine Volkszugehörigkeit. Ich wusste 16, 17 Jahre lang, dass Aramäer gibt, die heute noch in Syrien sind, die Muslime sind. Ich weiß nicht, ob alle Aramäer das wissen. Das heißt, du kannst sagen, ich bin Aramäer, aber damit bist du nicht automatisch Christ. Es gibt auch ein paar Aramäer, die nicht Syrer geworden sind. Das heißt, nicht Syriani geworden sind. Die sind noch Muslime. Die gibt es noch in Syrien, Leute. In Malula, Jab'ad-Din. Ich nenne das nur als Beweis, damit ihr mir glaubt. Besucht mal die Orte. Die sprechen immer noch die Sprache Jesu. Dieses Alt-Aramäische, mit eurem Aramäisch könnt ihr sie kaum erreichen sogar. Das heißt, meine Eltern haben mich als Aramäer geboren, aber nicht unbedingt als Christ. David, der König und Prophet, hat gesagt, meine Mutter hat mich in Sünde geboren. Und wir sind nicht nur in der Sünde geboren. Wir haben auch in der Sünde gelebt. So, und das ist der Zustand dieser Welt. Jetzt frage ich, wie hat Gott darauf reagiert? Wie hat Gott geantwortet? Die Bibel sagt, also hat Gott die Welt geliebt. Und das unterscheidet uns als ein christlicher Glaube von allen Religionen der Welt. Gott liebt die Sünder und kommt zu ihnen. Freunde, ich habe mal mit drei Muslimen die Bibel gelesen. Ich habe einmal einen Moslem gefragt in der Runde, kannst du mir bitte im Islam zeigen, wo Gott Liebe ist und wo der Beweis dafür, dass er Liebe ist? Er hat mit folgender Antwort reagiert. Indem ich mir die Welt anschaue, Himmel, Sterne, Sonne, Mond, dann weiß ich, dass Gott Liebe ist. Ich sage, ich habe dich nicht gefragt, zeig mir einen Beweis dafür, dass Gott oder wo Gott Schöpfer ist. Das habe ich auch schon längst in der Bibel gehabt. Aber zeig mir einen Beweis dafür bei dir, wo Gott Liebe ist und dass er seine Liebe bewiesen hat. Da hat er aufgehört. Seine Botschaft war zu Ende. Da habe ich ihm gesagt, darf ich dir meine Stelle zeigen? Die Bibel sagt uns, als wir noch Sünder waren, kam Christus zu uns und starb für uns. Ist dein Gott zu dir gekommen? Wurde dein Gott Mensch? Starb er auch für dich? Nahm er deine Stelle an, damit du frei bist? Gibt es das bei dir? Daraufhin lasse ich Johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte oder Sklaven, sagt Jesus zu seinen Freunden, sondern ich nenne euch ab heute meine Freunde. In Arabisch, das waren drei Araber. In Arabisch heißt es, ich nenne euch ab heute meine Geliebte. Einer davon fing an, so bitterlich zu weinen. Ich habe nichts gemacht übrigens, nicht gepredigt. Ich habe nur das Wort Gottes zitiert. Er hat geweint. Ich sage, warum weinst du? Er sagt, das kenne ich vom Islam gar nicht. Ich bin immer ein Sklave gewesen. Und mein Gott, und ich sage das jetzt in der Runde, und das ist mir egal, sagt er. Mein Gott war genau wie Saddam Hussein, er war ein Iraker. Den haben wir auf Straßen hoch bejubelt. Aber wenn wir zu Hause waren, haben wir gesagt, was für ein Gott. Das ist Allah. Zwei davon ließen sich taufen, wurden Christen. Ich will euch nur sagen, dass meine Bibel mir sagt, Und ich glaube das Wort Gottes und mein Jesus hat das offenbart, was die Bibel bereits sagt. Dass Gott mich liebt und nicht nur mich mit Worten liebt, sondern er hat es bewiesen, indem Jesus zu uns kam und starb. Das Erste, was ich jetzt ganz kurz auch noch sagen will, drei Dinge ganz schnell aus der Stelle. Also hat Gott die Welt geliebt. Das Erste, was ich sagen möchte, diese Liebe ist unbeschreiblich, liebe Freunde. Diese Stelle sagt, also hat Gott die Welt geliebt. Also. Ja, wie groß? Also. Die ist so groß, wie du nur denken kannst. Die ist so weit, wie du nur denken kannst. Die ist so tief, wie du nur denken kannst. Die ist über deine Dimensionen, wie du nur denken kannst. Ich kann sie nicht beschreiben. Die Bibel sagt, Gott ist die Liebe. Kannst du Gott beschreiben, seine Größe? Ist er in eine Form zu packen? Nein, kann ich nicht. Ja, genauso groß ist auch seine Liebe, weil er die Liebe ist. So unbegrenzt, so mächtig wie er selbst ist die Liebe Gottes. Und also hat Gott die Welt geliebt. Also, wenn mein Sohn sich recht erinnert, als er klein war, ich habe ihn manchmal gefragt, liebst du mich, mein Sohn, wirklich? So einfacher Spaß. Er sagte wirklich, ja, natürlich liebe ich dich. Ich sag, wie viel? Eine listige Frage manchmal in Arabisch. Wie viel liebst du mich? Er sagt, ja, so viel wie diese Welt. Er war so 4, 5 Jahre alt. So groß wie diese Erde. Ich sag, nur so viel? Dann hat er es verstanden. Ich liebe dich unendlich, sagte er daraufhin. Da habe ich gedacht, das ist Gottes Liebe. Unendlich hat keine Grenze. Die Bibel sagt, also hat Gott die Welt geliebt. Also, sie ist so groß und so mächtig, dass wir sie nicht erfassen können. So, und was ist jetzt der Beweis für diese Liebe? Ich meine, man kann ja auch mit Sprüche lieben. Man kann ja auch gute Sprüche klopfen. Das hört man auch hier und da in Religionen. Jeder Muslim, jeder fast, den ich getroffen habe, würde dir sogar sagen, ja, Allah ist Liebe. Schön und gut und nett für dich. Er hat 99 Namen im Islam. Zeig mir unter den 99 Namen im Koran und im Islam, die gibt's nicht immer im Koran, zeig mir unter den 99 Namen, wo Allah Liebe ist, mein Freund. Und ich sage das nicht, um Muslime zu ärgern, überhaupt nicht. Ich will Muslime helfen. Ich habe einige Muslime geholfen. Und ich versuche ihnen, den Weg zu Jesus Christus zu zeigen. Da gibt es nicht. Es gibt nur einen Namen, der heißt Barmherzig. Und dieser haben sie aus dem Aramäischen genommen. Es kommt von Syrien, aus den Syrern, aus den alten christlichen Aramäern. Barmherzig in Arabisch ist überhaupt nicht Arabisch. Das ist ein aramäisches Wort. Das bedeutet, man kann sich wünschen, sagen will, dass Liebe ist. Aber ich frage mich jetzt, wo der Beweis ist. Und das Zweite, was ich sagen will, dass diese Liebe nicht nur unbegreiflich ist oder beziehungsweise unbeschreiblich ist, das war das Erste, was ich sagen wollte, sondern diese Liebe ist auch unbezahlbar, Freunde. Denn hier sagt uns das Wort, also hat Gott die Welt geliebt. Also ist unbeschreibliche Liebe. Das Zweite, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und das ist unbezahlte Liebe. Die Liebe Gottes ist unbestechlich, liebe Freunde. Bitte hört mal gut zu. Ich kann nicht nett genug sein und am Ende sagen, jetzt liebt mich Gott. Ich kann nicht genug fasten und am Ende sagen, jetzt liebt mich Gott. Ich kann nicht pilgern und Almosen geben und am Ende behaupten, jetzt liebt mich Gott. Diese Liebe Gottes ist unbestechlich, sie ist unbezahlbar. Die kannst du nicht durch deine gute Taten bezahlen. Die kannst du nicht durch nett sein bezahlen. Sie beruht nicht auf dein Verhalten, sondern auf Gottes Wesen. Das heißt, Gott liebt uns, weil er die Liebe ist, nicht weil du nett bist. Versteht ihr das? Das heißt, ich habe nicht immer das getan, was Gott wollte, sondern was ich wollte. Das heißt, ich habe nie getan, was ich sollte, sondern immer, was ich wollte. Aber trotzdem hat Gott mich lieb. Warum? Dies beruht auf seiner Person, auf sein Wesen. Gott ist die Liebe. Und deshalb liebt er uns. Sie ist unbestechlich und das Wort Gottes sagt uns ganz klar in 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 18, folgendes. Da sagt uns das Wort Gottes, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandeln. Wir sind nicht durch Gold und Silber erkauft worden. Wir können uns nicht freikaufen. Gottes Liebe kann man nicht bestechen. Gott kann man ja gar nicht bestechen. So, dass er uns liebt, sondern, sagt uns das Wort Gottes, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Das ist Gottes Liebe. Gottes Liebe beruht auf seiner Person, auf sein Wesen und daraufhin kam Christus zu uns und starb für uns und bezahlte alles für uns. Gott liebt uns. Gott liebt dich, weil du sein Geschöpf bist. Aber du bist noch nicht sein Kind. Gott kam zu uns in Jesus Christus. Jesus starb am Kreuz an deiner und meiner Stelle. Weil wir Menschen gesündigt haben, kam Christus, wurde Mensch. Und starb als Mensch für uns. Weil wir von Gott getrennt sind, weil wir von der Liebe getrennt sind, kam Christus zu uns. Und da sagt uns die Bibel, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und jetzt das dritte und letzte. Diese Liebe ist nicht nur ein nettes Werk gewesen, also nicht nur nette Worte, Gott hat nicht nur nette Worte gesprochen, er hat nicht nur ein nettes Werk getan, sondern diese Liebe hat Kraft, dich heute Morgen zu retten, wenn du heute Morgen zu Jesus kommst. Denn da sagt uns die Bibel an derselben Stelle, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben hat. Diese Liebe hat Kraft, dich zu retten. Diese Liebe, von der wir predigen, ist nicht eine aus leeren Worte, Freunde. Es ist nicht eine nette Religion. Wir spielen auch keine Religion hier. Wir sind hier, weil wir überzeugt sind, dass Gott Menschen liebt. Und wir haben eine Botschaft. Und diese Botschaft lautet, Gott will, dass du gerettet wirst. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So heißt es, Gott bewies seine Liebe zu uns, als wir noch Sünder waren. Gott hat nicht darauf gewartet, bis du nett wirst, bis du gläubig wirst, bis du länger fastest, bis du mehr spendest, bis du öfters in der Gemeinde, in der Kirche bist. Darauf hat Gott nicht gewartet. Und somit hat er angefangen, dich zu lieben, sondern Gottes Liebe kam zu uns in Jesus Christus, weil unser Zustand ganz schlimm war. Ich versuche gerade Worte zu finden, mit denen wir unser Zustand zu beschreiben. Wir waren alle auf dem Weg in die Hölle, aber Gott will nicht, dass du verloren gehst. Dies kann dir keine Religion, keine Glaubensgemeinschaft bieten, aber auch nicht dein Vermögen und dein Besitz. Dies kannst du heute haben, wenn du ganz bewusst zu Jesus kommst und sagst, ich gebe zu, ich bin Sünder. Vergib mir bitte, dass ich ohne dich gelebt habe. Und die Bibel sagt, jeder, der an ihn glaubt, ob reich oder arm, schön oder weniger schön, in deinen Augen? Groß oder klein? Alt oder jung? Ausländer oder Deutscher? Das ist völlig egal. Muslim, Sunnit, Schiit, Jesid, das ist egal. Wir alle sind Sünder und wir brauchen Jesus Christus. Und jeder, der noch Jesus Christus nicht hat, ist noch verloren. Du brauchst Jesus. Heute ist die Gelegenheit, dass du kommst und sagst, Herr Jesus Christus, ich möchte deine Liebe in Anspruch nehmen. Und dann schließe ich mit folgenden Worten. Die Bibel sagt, wenn du zu Jesus Christus kommst, er wird dir eine neue Schöpfung geben. Das heißt, er schafft in dir neue Gesinnung, neue Kraft zu leben, neue Augen, die neu sehen, Ohren, die neu hören. Und somit wirst du verändert werden. Denn mein Jesus, mein Gott, der hier ist, ist keine Religion. Er hat nicht leere Worte gesprochen, sondern er hat seine Worte durch seine Tat bewiesen. Er starb für mich und er hat nicht nur eine Heldentat getan, sondern diese Heldentat war an deiner Stelle, so dass du heute sein Werk, das, was er für dich getan hat, in Anspruch nehmen kannst. Und Jesus wird dich nicht so lassen, wie du bist. Also, willst du mit Jesus gehen? Oder willst du immer noch zwei Gedanken im Kopf haben? Ich bin immer Christ gewesen. Ich vertrete eine Überzeugung. Wenn jemand mir sagt, ich bin immer Christ gewesen, dann weiß ich genau, dass diese Person nie Buße getan hat. Ich war immer Christ, gibt es nicht. Wir alle haben gesündigt und es muss der Punkt geben oder der Punkt muss kommen in deinem Leben, muss, Leute. Auch wenn viele in Deutschland sich an dem Wort ärgern, muss, wenn du das ewige Leben erlangen willst, das gibt's nur nicht durch deine Anstrengung, sondern nur durch Jesus Christus. Der Punkt muss kommen, an dem du zu Jesus kommst und Jesus wird sein Werk in dir tun. Also, hör bitte auf, das Gebet zur Hälfte zu lesen. Viele beten, danke Herr, dass du mich so liebst, wie ich bin. Punkt. Das Gebet geht aber weiter. Danke Herr, dass du mich so liebst, wie ich bin. Das stimmt. Und danke, dass du mich nicht so lässt, wie ich bin. Amen. Das ist das Gebet. Jesus will dir ein neues Leben geben. Heute ist die Gelegenheit, Freunde. Diese Botschaft ist die Bibel, ist die Botschaft Gottes. Jesus kam, öffnete Gottes Herz am Kreuz. Und am Kreuz könnte ich durch das Herz Gottes hineinschauen, auf die Hände Jesu Christi und dein Name lesen. Dein Name wurde dort eingraviert, vor 2000 Jahren am Kreuz, so damit du heute kommen kannst und diese Rettung erlangst.